Das schönste Jahr im 20. Jahrhundert war 1967. Da war er 9 Jahre alt, behauptet Reinhold, und er kann es belegen. Hier ist Reinhold Att.
Danke.
Kannst du mal ausmachen. Danke für die Vorschusslorbeeren und danke für den Werbeblock. Wenn ihr mal nach Afrika kommt oder so, also Kunstmuseumstüten interessiert mich nach wie vor. Das ist eine gute Gelegenheit, das mal zu streuen. Meine Frau findet es nicht so toll, weil ich habe schon in Drossingen im Nachbarort eine Wohnung angemietet, um das Zeugs... Trotzdem, ich war mal nah dran an einer Kunstmuseumstüte in Nairobi. In Nairobi gibt es ein Kunstmuseum und da gab es auch eine Tüte, die habe ich sogar im Internet mal gesehen. Aber und habe auch Leute hingeschickt, bin nicht rangekommen. Also ich habe aus der ganzen Welt Kunstmuseumstüten, weil die Tüten in ihrer Typografie und Gestaltung oft sehr viel schon über das Museum aussagen. Ja, da muss ich nicht überall hin, dann genügt mir schon, wenn ich die Tüte aus dem japanischen Museum habe. Also deshalb jetzt ganz spontan und ungeplant, wenn ihr irgendwo hinkommt, also Asien interessiert mich sehr, Europa habe ich ziemlich viel, Deutschland vor allem, aber wenn ihr irgendwo in ein Kunstmuseum kommt und denkt dran an diese denkwürdige Radtagung, dann nehmt eine Tüte mit und gebt sie mir nächstes Jahr beim Rad. Dankeschön. Das wäre super. Also Asien und Afrika. Ich sag's nachher nochmal, falls es vergessen wird. Wenn diese Radtagung vielleicht wie ein Gottesdienst ist, es ist ein Gottesdienst, ein dreitägiger Gottesdienst, kommt mir dieses Jahr besonders so vor, dann kommen jetzt sowas wie die Abkündigungen. Also oder vielleicht noch besser, wenn wir dann rausgegangen sind aus der Kirche, unterhalten wir uns ja. Und dieser säkulare Teil, der kommt jetzt. Ich möchte über das Jahr 1967 reden und ich erkläre auch gleich, warum. Aber bevor ich das mache, lasse ich einfach Sachen aus dem Jahr 1967 hier rumlaufen. Weil ich glaube, das Original kann nichts ersetzen. Wir machen ja PowerPoint, jetzt ist es noch hell, lasse ich ein paar Sachen rumlaufen, könnt es einfach rumlaufen lassen und wenn nicht, dann könnt ihr es euch danach noch angucken. Also ich bin geboren, hast du ja gesagt, 1958 und meine ersten kulturellen Erinnerungen gehen so ab 1966 los. Das heißt, ich habe etwa ein Drittel vom 20. Jahrhundert selber in bestimmten Erinnerungen. Und den Rest habe ich versucht zu lesen oder mir erzählen zu lassen, weil mich das interessiert, weil ich ein Künstler bin, der sich immer wieder in Relation zu anderen Künstlern setzt oder zu anderen Zeiten und sowas haben die gemacht. Ich habe mal auch eine Hochschule einen Lehrauftrag gehabt und habe dann berühmte Professoren gefragt, wie sie eigentlich unterrichten. Gerhard Merz, jetzt kommen natürlich viele Künstlernamen, bildende Künstlernamen, tut mir leid, es kommen aber auch Musiker. Zum Beispiel Jimi Hendrix, könnt ihr schon mal darauf einstellen, der im gleichen Haus gewohnt hat wie Georg Friedrich Händel. Also war so ein Doppelhaus und Jimi Hendrix hat im einen Jimi Händel und Georg Friedrich Hendrix hat im anderen Haus gewohnt. Aber sie haben nie parallel gewohnt. Der eine war schon tot als der andere. In London, East End. Wo waren wir stehen geblieben? 1967, Objekte, Originale. Nein. Ihr könnt sitzen bleiben und wenn manche Sachen projiziere ich dann auch, aber wie gesagt, ohne Original geht's nicht. Man muss das Original sehen. Ich fange mal mit einem Buch, Marshall McLuhan, eigentlich ein Literaturprofessor aus Toronto, hat 1967 dieses Buch herausgegeben. Das heißt, The Medium is the Message. The Message mit E. Der ist lang rumgezogen mit der Theorie, dass der Inhalt selber, so wie Harald Schmidt heute sagt, Inhalt ist vollkommen scheißegal, das Medium ist es. Ja? Also was im Fernsehen kommt, Fernsehen, sagen ja manche, ist wie der Menschheit beim Kompostieren zusehen. Aber das Medium, wie hat das Medium uns verändert? Er sagt zum Beispiel, bevor es Schrift gab, waren wir davon abhängig, dass wir in einem uns nur mündlich unterhalten können. Das heißt, wir waren in Dorfnähe zueinander oder im Stamm. Ja? Und dann kam die Schrift und die hat uns vereinzelt und hat uns wie eine Wasserstoffbombe auseinandergerieben. So sagt er in diesem Buch. Und durch das Buch ist er sofort wahnsinnig berühmt geworden. Auswas mit Literaturprofessor hat dann also so Medientheorie, darum geht es eigentlich. Und es ist so ein bahnbrechendes Buch. Er hat auch in dem Begriff, kommt zum ersten Mal, der Begriff Global Village kommt von ihm. Kennt ihr alle das globale Dorf? Steht hier, ihr habt da so ein rotes Zeichen reingemacht und dann später kommt auch noch der Mann, der surft, also er greift das Internet, gab es noch lange nicht, aber der Mann, der auf den Informationen surft mit der Aktentasche und so, das ist alles hier drin, also eigentlich ein prophetisches Buch. Er galt damals als Scharlatan, aber wenn man es sich heute anguckt, vor allem die Gestalter, die Buchgestalter, für die ist es gedacht, weil das Buch ist der Hammer. Ja, das ist eigentlich wie ein Rauschgift-Trip, stellenweise, guckt es euch an, einfach so durchblättern, genügt, ihr wisst dann alles. So. Das Zweite, was ich dabei habe, sind Schallplatten natürlich. Die Schallplatte ist 67 auch das Jahr, in dem die Schallplatte plötzlich die Hülle, diese 31,5 x 31,5 zum Kunstwerk wird. Weiß man heute nicht mehr so. Ich weiß noch, wie ich 1970 durch einen Klassenkamerad zum ersten Mal Sgt. Pepper aufgeklappt habe, das Album. Bitte? Ja, Robert Crumb. Und der geht also aus 67, das ist eine Platte von Janis Joplin, die beim das allererste Popfestival, Open-Air Popfestival, die Mutter aller Popfestivals, Monterey, Juni 67, da spielt dann Janis Joplin und das ist eine Platte von ihr. Und Robert Crumb, ein Zeichner, du kennst ihn. Ja, natürlich. Ja, verrückt, aber gut. Also verrückt ist, wenn man Künstler werden will, wir sind hier ja auch Künstler, bildende Künstler, die Berufszeit verrückt, müsste eigentlich verrückt sein, ja? Ob man da malen kann oder nicht, das kann Bob Dylan singen, keine Ahnung, aber man muss verrückt sein, sonst klappt das nicht. Und deshalb sind alle nach San Francisco gezogen und er hat dann hier in San Francisco diese Schallplattenhülle gemacht, da ist dann jeder Titel, also jedes Bildchen ist ein Titel, das die Gestaltung allein ist der Hammer, weil das gab es davor nicht. Davor haben sie sich schon auch Mühe gemacht. Aber meistens gibt es ja schon eine Elvis-Platte aus dem gleichen Jahr, da ist halt ein schönes Porträt von Elvis vorne drauf und ein bisschen Typografie. Aber der Quantensprung, das ist das Kunstwerk hier, der kam 67. Ich habe noch eine zweite Platte. Sgt. Pepper kommt nachher als Projektion. Das sind so die drei wichtigsten Platten aus dem Jahr, die es ist so viel erfunden worden. Was wichtig für uns. Die Platte hier kennt ihr auch, von Velvet Underground. So heißt die Band. Aber vorne steht nur drauf Andy Warhol. Das ist mal wieder eine typische Warholsche Frechheit. Der schreibt seinen eigenen Namen vorne drauf. Wenn ihr das Original daheim habt, guckt mal. Das Original, da kann man die Banane als Folie runterziehen und dann kommt ein rosa, das Innere der Banane als rosa Fleisch. Dann nicht wegschmeißen, kostet 2000 Euro, das Original. Dann habe ich hier als nächstes ein Flugblatt, das ist die Kopie, das ist leider nicht das Original. Das ist von Kommune 1, die Mutter aller Wohngemeinschaften. Und zwar worldwide, tätig mal, USA, nee, Kankakee. Kankakee hat auch schon Anfang der 60er so Wohngemeinschaften gemacht. Aber in Deutschland und in Europa, die Mutter aller Wohngemeinschaften, Kommune 1, also mit Rainer Langhans, den kennt ihr alle vom Dschungelcamp noch, und Fritz Teufel und Ulrich Enzensberger, der Bruder vom Hans Magnus, von dem Schriftsteller. Und die haben hier ein Flugblatt, gebe ich raus, da liest nachher Antonia Schnauber einen Teil vor, das ist ein widerwärtiger Text. Zum Glück konnte ich Antonia Schnauber gewinnen, die ist dieses Jahr zum ersten Mal beim Rat dabei und wird ein paar besonders widerwärtige Texte lesen. Dann habe ich hier einen Spiegel dabei, der Spiegel vom 2. Oktober 67. Den habe ich drauf, damit ihr mal seht, was die Jugend, der Titel heißt Die übertriebene Generation, Jugend 1967. Und da guckt man, was die anhaben, weil das ist so wichtig, was haben die an. Also du wusstest auch sofort, ich weiß es noch, ich kann für die Jungen hier leider nicht reden. Ich weiß nicht, wie Junge auf Kleidung reagieren, aber ich weiß noch, wie es in den 60er Jahren war, denn die 60er Jahre waren bis 1966 alles grau in grau und schwarz-weiß. Und die Farbe kam auf einen Schlag 1967 rein. Er recherchiert, sagt mir, beweist mir das Gegenteil, es ist so. Und das sieht man hier auf dem Spiegel Nummer. Und dann Spiegel auch deshalb, ich habe alle Zeitschriften natürlich auch sammeln müssen, um gewissenhafte Recherche zu treiben. Das heißt, ich habe die FAZ, viele Ausgaben vom Spiegel, den habe ich komplett, also alle 52, mehrfach leider, aber man kommt so nicht über eBay anders ran, muffeln auch ein bisschen. Ja, der muffelt auch. Aber der Spiegel hat mir die Informationen über die Zeit der 60er gegeben. Alles, was relevant ist, stand im Spiegel und nicht in der FAZ. Die haben nicht so einen Überblick gehabt. Erst im Rückblick merke ich, wenn ich wissen will, was war los und ich war selber nicht dabei, dann kriege ich es am ehesten im Spiegel. Den Stern habe ich auch komplett, aber Stern ist Nutella-Journalismus. So bezeichne ich das als Nutella-Journalismus. Der Stern macht immer nur, scheint bis heute, schreibt er Sachen rein, die Geld bringen, aber nicht Informationen, die nach 10 Jahren noch irgendeine Relevanz haben. Wenn ein Sternjournalist da ist, gerne vorkommen und protestieren, würde ich mich gerne unterhalten. Spiegel, sorry, so war es damals. Nächstes Foto, Pressefotos. Pressefotos. Jetzt werden gerade viele, die analogen Bildarchive werden überall weltweit geschlossen und du kannst über eBay oder über weltweite Archive-Foto Pressefotos vergleichsweise von Apfel und Ei bekommen. Also ich habe auch viele Pressefotos gesammelt aus dem Jahr, die mich interessieren. Lass mal zwei durchlaufen im Original. Hier auch zwei Protagonisten, auf die ich nachher noch eingehen will. Gunter Sachs und Brigitte Bardot beim Spaziergang auf dem Flughafen Orly, kurz vorm Shopping. Orly ist es, ja, oder sie sind nach London geflogen und haben da eingekauft und dann wieder zurück nach, ja, jemand in Frankreich gewohnt. Und dann noch ein zweites, danke Matthias. Ah ja, Ringo, kennt ihr noch Ringo? Mit seinem zweiten Sohn Jason, der erste Sohn heißt Zach und ist auch Schlagzeuger geworden. Der hat mit dem Who gespielt, als der Who-Schlagzeuger leider vorzeitig in die ewigen Jagdgründe gegangen ist, hat dann der erste Sohn von Ringo gespielt. Und hier also seine Frau, Maureen. Und guckt euch die Kleider an. Die Kleider sind der Schlüssel, mit einer der Schlüssel ins Jahr 1967. Dann habe ich noch hier, was Großes. Lass ich auch durchlaufen. Hier ist eine. Könnt ihr mich hören hinten? Ein Plakat von Victor Moscoso, auch natürlich San Francisco. Also die Hauptstädte des Jahres wären London und San Francisco und ein bisschen New York und ein bisschen Berlin. Und ich fange nachher aber mit dem Westerwald an. Da auch. Und das hier ist jetzt San Francisco, Victor Moscoso, ein Künstler, der auch plötzlich in dieser Plakatkunst des Jahres 67, San Francisco, kann man genau verorten, das ist wieder ein Jahr, das bahnt sich 66 ein bisschen an und hört aber 68 eigentlich, da werden die richtig schwach, also da, die sind auch eigentlich die Plakatkunst, die man sich vor ein paar Jahren auch in Frankfurt in der Schirn angucken konnte, das hieß The Summer of Love, also der Hippie-Sommer in San Francisco, da ist es ein Plakat davon. Victor Moscoso war ein Schüler von Josef Albers. Josef Albers war Bauhausmeister in Deutschland und hat einfach sein Leben lang immer Quadrate gemalt, die so in verschiedenen Farben so korrespondieren und wie die Farben miteinander reagieren. Darum geht es bei Josef Albers. Durch die Nazis dann vertrieben worden, in seinem Fall in die USA. Und dann kommt der Schüler und macht dann sowas. Also das ist ziemlich das Gegenteil von was die Formen anbelangt, aber was die Farben anbelangt, die psychedelische Plakatkunst ist Spezialist dafür, so Farben ins Flimmern zu bringen. Zum Beispiel sind bei einem Plakat, das ich auch euch gleich zeige, sind so rot-grün Kontraste, da flimmert plötzlich die Farbe. Das heißt, nur ein statisches Bild fängt plötzlich an zu flimmern und so. Also diese psychedelische, wenn man dann noch Drogen nimmt, verstärkt sich der Effekt vielleicht. Victor Moscoso, dann hier. Das nächste ist eben das Rot-Grün. Bob Schnepf heißt der Künstler, auch San Francisco natürlich. Und da mache ich ein kleines Preisausschreiben. Wenn ihr rauskriegt, was das hier heißt, der Strahlenkranz, die Aura, das sind die Musiker, die abends spielen, stehen da. und man kann es nicht lesen. Und dann habe ich gedacht, das ist typisch 1967, die Typen sind verrückt, die machen ein Konzertplakat, da willst du, dass die Leute kommen und schreiben so hin, dass es kein Mensch lesen kann. Man kann es aber lesen, aber man muss sich Mühe machen. Wenn ihr es rausgibt, das lasse ich nicht rumlaufen. Das kostet 5.000 Euro, nee, stimmt nicht, aber soll nicht runterfallen. Das stelle ich dahin, könnt ihr euch nachher angucken, diese Siebdruckoberflächen und so weiter. Und wer es rauskriegt, wer da spielt, kriegt von mir einen Preis. Das steht hoffentlich. Jetzt habe ich als letztes, jetzt kommt langsam der Vortrag. Als Einstieg, bin ich vor 2 Jahren mal am Rundgang der Kunstakademie rumgelaufen. Die Kunstakademie, wir haben 24 Kunstakademien in Deutschland und bestimmt in eurer Nähe ist auch eine. Und wenn ihr in der Schweiz wohnt, genau das Gleiche, da ist sie dicht, auch relativ dicht. Wir sind sehr privilegiert, wir haben viele Kunsthochschulen. Die machen meistens im Sommer so Rundgang und das empfehle ich euch, macht das, das ist super. Schießt die Synapsen frei und so, was die so machen. Und ich war vor 2 Jahren in Stuttgart auf dem und dann hing das Plakat rum, muss ich mal vorlesen. Ist Kunst eine Zumutung? Warum scheint es keine große Begeisterung fürs Kunstmachen mehr zu geben? An was liegt das? Das war eine Diskussion unter anderem mit Christian Jankowski. Das ist der Professor, der mal so einen Gottesdienst mitgefilmt hat, wo er dann ohnmächtig wird und so. Und dann gibt ihm einen, den haben wir hier auf dem Rad auch mal gezeigt, vor ein paar Jahren. Also, und der ist mittlerweile Professor in Stuttgart. Oder sollen wir fragen, an was liegt das? Warum haben die keine Begeisterung mehr? Also früher konnte man nicht unterscheiden, das laufende Semester und die Semesterferien waren immer alle da und haben durchgearbeitet, haben das als Glück und Privileg geschätzt, die ganzen technischen Möglichkeiten der Akademie nutzen zu können. Jetzt ist es vor 2 Jahren, zumindest hat sich vielleicht auch schon wieder geändert, ist es so, dass in Semesterferien kein Mensch da ist, ein paar technische Lehrer und sonst niemand. Und dann also die Begeisterung ist irgendwie gerade abgeflaut. Woran liegt das? Oder sollen wir fragen, nervt Kunst, nerven Ausstellungen, nerven die Profs, nervt einfach alles heute? Könnte es sein, dass wir alle selber nerven? Sind wir alle von allem nur noch genervt, sodass die Kunst im untersten Nervensystem lokalisiert auch betroffen ist? Dürfen wir die Nerven verlieren und so weiter. Diskussion. Freitag bin ich nämlich sofort hingegangen, hat mich interessiert. Was ist los?
Ich bin das Thema für nächstes Jahr.
Ja, das ist ein lebenslanges Thema. Und dann habe ich gedacht, ja, wirklich eine andere Zeit. Also das Jahr 67 war natürlich auch das Zeit der Vollbeschäftigung. Es war Vollbeschäftigung. Und es waren überall noch Zuwächse, also das war ja immer noch, das Wirtschaftswachstum hat seine Wirkungen entfaltet, vielleicht Ende der 50er und 67 war überall noch Zuwächse. Ein Lebensgefühl muss da gewesen sein, das wir heute kaum mehr nachvollziehen können mit Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Aber deshalb fiel mir dann ein, das möchte ich jetzt als erstes zeigen, zeige ich nachher als Projektion auch nochmal. Ich lasse trotzdem eine Kopie rumlaufen, und zwar zwei so Gedichte von Peter Weibel. Peter Weibel, übrigens wie du in Odessa geboren, aber glaube ich 19 Jahre vor dir, 1944, ich habe mal ein Foto gesehen, das ich mir dann auch für meine 1967-Sammlung kaufen wollte, da ist er drauf und hat vorne so einen Aufkleber auf seinem Mund, da steht Wow drauf. Und das Bild heißt, der Künstler als junger Hund. Na, ich gesagt, hingeschrieben, ob ich es möchte kaufen und so. Und dann hat er mir 2 Gedichte geschenkt und hat erzählt, die hat er Konsumgedichte genannt. Und zwar heißt es, er hat die Gedichte geschrieben, wie gesagt, kommt gleich als Projektion auch, und hat die einfach in laminiert, glaube ich, und dann in Supermärkten zwischen die Produkte gesteckt, im Wissen, dass irgendjemand, der dann was kauft, fällt das raus und nimmt es vielleicht mit nach Hause. Und er hat nochmal seine Sekretärin angerufen und gesagt, hey, war das wirklich so? Normalerweise kann er gar keine Resonanz darauf haben. Sie hat vollkommen anonym gesagt, ja, genau so war das, gemacht. Und ich dachte, wir waren wirklich verrückt. Waren die Künstler damals, haben natürlich nicht wie die heute, die Jungen heute, sagt mir mein Spezi an der Karlsruher Kunstakademie, denken sehr früh ans Geld und an die Karriere, die man machen kann. Weil wir ja seit den 80er Jahren wissen, dass man steinreich werden kann mit Kunst. Und dann seinen Beruf auch von der Côte d'Azur aus ausüben kann und immer hier nach Schwäbisch Gmünd muss. Das verseucht aber einen dann und so. Und die Künstler damals haben, wie Peter Weibel, thank you, gar nicht daran gedacht, dass man damit, sagen das heute, dass ich nie gedacht, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann. Der gleiche Peter Weibl ist ein Jahr später mit der österreichischen Künstlerin Wally Export, die ist eigentlich Waltraud Höllinger, die hat sich 67 dieses Label Wally Export zugelegt und ist eine sehr berühmte feministische Künstlerin, hat in Köln an der Hochschule für Medien unterrichtet. Die hat ihn, über das Jahr 1968 will ich nicht reden eigentlich. Das ist ein ekeliges Jahr, viel Gewalt. Also die 68er, die müssen eigentlich 67er heißen, sagt auch Carla Vorbeck, die hier auch schon mal Referentin war, die es wissen muss. Die ist Jahrgang 42, die muss es wissen. Also Wally Export führte Peter Weibl das Jahr nach 1967 als Hund durch Wien. Also no chance, das jemals zu verkaufen. Ja, und so sagen die, muss man sich klar machen. Jetzt machen wir Projektion hier. Wie viel Zeit haben wir noch? Nee, wirklich? Den Vortrag mache ich normalerweise nicht unter 4 Stunden. Also es ist nur ein Zugeständnis ans Rad. Ich war auf der Fidel-Castro-Schule für Rhetorik. Da redet man... Kannst gleich das nächste machen. Jetzt kommt das Gedicht. Dieses super Gedicht. Und das Gedicht könnt ihr nachher, ich habe ein paar Kopien auch in meinem Zimmer. Wer Fan ist von Gedichten, bringe ich eine Kopie mit. Halt super, wie man da lesen kann. Du kannst das Gedicht dir selber zusammenstellen. Das ist das Gute. Ja. Und wie gesagt, geschenkt im Supermarkt. Lese ich jetzt aus Zeitgründen nicht. Nächstes Bild bitte. Das sieht man halt nur noch. Lohnarbeiter oder Hohnarbeiter oder sowas. Oder Angestellte nutzen, Angestellte putzen. Also ein tolles Gedicht, wo man selber machen kann. Das Prinzip, Peter Weibl ist mittlerweile hochdotierter Museumsleiter des ZKM in Karlsruhe. Hoffentlich noch ein paar Jahre, der ist ja schon 75. Er hat einen Vertrag bis 78.
Kann man das Licht oben aus?
Ja, das Licht oben noch aus. Und dann passt's. Ah, nochmal eins zurück bitte. Genau. Also es, wenn man die zwei Lichter, oh Wunder, super. Dafür die Jalousien können wir ein bisschen hoch machen, dann wird die Luft nachher nicht so schlecht. Jalousien ein bisschen hoch. Ich sehe noch genug. Und Antonia sieht wahrscheinlich auch genug. Und sonst bringst du dein Smartphone mit. Ich habe meins irgendwo im Zimmer. Also hier, Peter Weibel-Prinzip immer noch. Er hat mal eine Ausstellung gemacht im ZKM. Immer sehr materialreich und so und sehr für die Kundschaft, vor allem wenn die Kundschaft Interesse und Neugier mitbringt, dann ist sie im ZKM in Karlsruhe, das ich euch auch mal wieder nur empfehlen kann, bestens aufgehoben. Und wenn ihr danach eine leichte Migräne habt, das gehört einfach dazu. Der User war genau das Gleiche, also der User ist ja der, der die Dinge nützt. Und so sind die Sachen bei Peter Weibl oft gedacht. Und das sieht man schon bei dem Gedicht von 67, dass du das selber zusammenstellen kannst. Nächstes bitte. Jetzt kommt man Westerwald. Westerwald, da lebte in Hörgrenzhausen ein einfacher Arbeiter, Josef Wittlich. Nochmal eine Vorbemerkung, wenn ihr überlegt, man könnte das 67 gerne chronologisch machen oder ordnen, das ist ein Vortrag, oder also nach Datum, 1. Januar, 2. Januar, oder nach Orten, wäre es interessant, oder nach Themen, Frauen, Drogen, Musik, Nacktheit ist ein Thema und so weiter. Und da habe ich mir überlegt, was für eine Struktur soll das haben. Da habe ich nochmal in unserem Radmagazin geguckt und da stand drin Menschen in radikalen und meisterlichen Positionen. Ich dachte, Menschen, also es ist nach Menschen sortiert ein bisschen. Und Josef Wittlich, also ein einfacher Arbeiter, der mit Kunst gar nichts am Hut hatte, nächstes, sondern in der Keramikfabrik gearbeitet hat und immer nach Feierabend hat er dort eine Wohnung gekriegt, eine ganz einfache, war ledig, 1903 geboren und hat immer an Feierabend und immer wenn er Zeit hatte, sich Illustrierte besorgt und die Bilder abgemalt aus den Themengebieten Frauen, also Quellekatalog und so, Quellekatalog, Otto-Katalog gab es auch schon, oder Schlachtenbilder oder Royals, also so Celebrities aus Königshäusern vor allem oder auch Schauspielerinnen. Und so sahen die aus, hat dann immer schon Rahmen dazu gemalt und immer sehr eine delikate Farbigkeit. Und immer, es gibt seit 3 Jahren ein Werkverzeichnis von einer Düsseldorfer Kunsthistorikerin und ihrem Mann, Das umfasst wahrscheinlich so 2000 Titel. Also es gibt wahnsinnig viele Bilder. Viele davon sind weggeworfen worden, bevor er berühmt wurde. Weil dann ist Folgendes passiert. Dann kam ein süddeutscher Künstler, Fred Stelzig, zu ihm in die Fabrik, weil er in der Keramikfabrik, die gibt's heute noch, die heißt Steuler und macht Industriekeramik in Hörgrenzhausen, irgendwas sprechen wollte, so ein Werk. Und dann hat er gesehen, in der Fabrik hängen überall diese Zeitungspapiere mit diesen Bildern drauf. Und er hat gesagt, was ist denn das? Ist ja fantastisch. Und dann hat er sofort gleich dem Dieter Honisch Sachen gezeigt in Stuttgart. Der hat damals einen württembergischen Kunstverein Stuttgart geleitet, später die Nationalgalerie in Berlin. Der hat sofort eine Ausstellung organisiert. Im April 67 eröffnet. Nächstes. Die Linke kennt ihr alle, oder? Wer ist links? Wer ist links? Wer ist links? Du brauchst dich nicht melden, einfach rausschreien. Ich mache es wie die Queen und ich habe, nein, es gibt Schokolade heute. Lohnt sich zu antworten. Du kriegst auch eine. Deine Lieblingssorte. Und wer ist es rechts? Jetzt wird es noch ein bisschen anspruchsvoller. Wer ist rechts? Wahnsinn. Der spielt auch noch eine Rolle im Juni 67. Nächstes. Ah ja, dann sieht man hier noch. Ah, das ist interessant. Also der hat ihn dann eine Ausstellung im Württembergischen Kunstverein in Stuttgart gemacht, so eine Kabinettsausstellung mit, glaube ich, so 20 Bildern. Und die war sofort ausverkauft. Und wer hatte die gekauft? Andere Künstler. Thomas Lenk, der Bildhauer, kennt vielleicht einer. Und Karl-Georg Pfahler, diese Maler, der hat, ich glaube, die haben die meisten gekauft. Wir haben das mühsam recherchiert fürs Werkverzeichnis, weil man beim Werkverzeichnis ja möglichst alles zusammenkriegen will. Und dann kannst du recherchieren, da kannst du monatelang rumtelefonieren. Macht Spaß, ist aber aufwendig. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, kennt ihr ja. Und hier hat er, hier, das ist vermutlich, sagt die Erstellerin des Werkverzeichnisses, Marilyn Monroe, wie sie John F. Kennedy 1962 dieses berühmte Geburtstagsständchen singt. Ja, nächstes. Ja, also Marilyn, die ist schon 1962 gestorben. Zu viel Schlafmittel. Unfall, Suizid, weiß man nicht so genau. Und ich zeige es nur deshalb, beide Werke sind 67 entstanden. Und jetzt bei dem hier sieht man es auch bei den anderen Josef Wittlich-Werken. Josef Wittlich kennt keinen einzigen Künstler, der kannte nicht mal Picasso. Der kannte keinen Künstler. Aber der hat die gleichen Farben verwendet, die gleichen Sujets wie Andy Warhol. Und das ist erstaunlich. Ja, die Farben und die Sujets ohne, und da muss es, ja, das ist das Verrückte des Jahres. Also man sagt über das Jahr 67, wenn du dabei warst, wenn du dich daran erinnerst, warst du nicht dabei. Weil das war ein Kollektivrausch. Also es war, der Martin hat gestern vielleicht war das ein Stichwort, der Kontrollverlust, es war ein säkularer Kontrollverlust, drogeninduzierter Kontrollverlust zum Teil, und ein säkularer und ein kollektiver Kontrollverlust. Weil die Leute haben überhaupt keine Zeit gehabt, sich zu reflektieren. Es war eine Sache, die Protagonisten waren alle jung und die waren, wenn sie die richtig mitgemacht haben, so im Geschäft, dass sie sich gar nicht reflektieren konnten. Und deshalb, wenn du dich erinnerst, warst du nicht dabei. Und George Harrison, der es ja auch wissen muss, kennt jemand George Harrison nicht? Weil keine Schande, kennt ihn jemand nicht? Gib mal da Schokolade nach hinten. Für dich, diese Schokolade ist für dich. Super. War einer, da gab es in England eine Männergruppe, die hieß Beatles. Und die haben so Lieder, zu viert Lieder gesungen und einer davon hieß George Harrison. Die Frommen, die auch schon kurz vor Seniorenalter sind wie ich, die kennen noch das Lied My Sweet Lord. Kannst mal bei YouTube anhören. Also diese subkutane Verbindung, der Autodidakt, der seine Werke alle verschenkt hat. Und erst als er dann durch den Kunstverein ist er sofort berühmt geworden. Der war dann auch 72 bei der Documenta dabei. Weil da hat Harald Seemann hat 1972 in die Documenta eingeführt, Kunst von so Outsidern, Art Brü, Leute, die gar nicht über den normalen Betrieb nachdenken können. Und da gab es dann eine, wie hieß das, Sigmar, weißt du noch, wie die Abteilung hieß mit Art Brü? Also solche Leute, ja. Ab da war es noch nichts mehr mit verschenken und so. Wobei dieser Fred Stell sich, der Bietigheimer Künstler, der hat ihn unter Kontrolle gehabt quasi. Der hat, das war dann auch ein bisschen schwierig. Aber das nur nebenbei. So, nächstes bitte. Ah ja, da war jetzt noch der Katalogausschnitt von Dieter Honisch, der dann sagt, merkwürdig, wie die gleichen Farben und so, da liegt irgendwas in der Luft. Da geht's, war das kleine Heft, das es zu der Ausstellung gab. Nächstes, Andy Warhol, müssen wir euch, ganz wichtig, Andy Warhol, nächste Figur, haben wir gerade gesehen. Das war hier ein Portfolio von 10 Blättern, immer die Marilyn drauf, kam in dem Jahr raus. Nächstes, was hat er gemacht in dem Jahr? Unter anderem ist er eingeladen worden von Universitäten im Herbst, Wintersemester, an Universitäten zu sprechen. Und weil er sehr schüchtern war, hat er einen Doppelgänger losgeschickt, Alan Mitchett. Und dann ist aber irgendwann, also der hat sicher, Alan Mitchett, 3-4 Vorträge gehalten an Unis und dann ist es aufgeflogen. Und dann gab es ein Riesentheater und so und er hat dann das Geld zurückbezahlt, aber er hat gesagt, Andy Warhol, warum eigentlich? Alan Mitchett ist viel redegewandter als ich, außerdem sieht er besser aus als ich. Die hätten exakt zum Beispiel Warren Beatty, habe ich ihn richtig ausgesprochen, der Schauspieler Warren Beatty, der hat in dem Jahr Bonnie and Clyde gedreht mit Faye Dunaway. Und er sagt, die beiden sehen doch viel schöner aus als die echten Bonnie and Clyde. Die Leute wollen die schöne Sachen sehen, also ist doch viel besser. Ich schicke einen Doppelgänger rum, der sieht besser aus als ich. Ich hatte auch keine Akne. Andy Warhol hatte viel Akne. Und ja, okay, danke. Jetzt kommt, Antonio, du kannst... Dann auf Andy Warhol... Also Andy Warhol hat bis zu dem Attentat, ein Jahr später, in dem hässlichen Jahr, dessen Name wir nicht nennen wollen, hat sie ein Attentat auf ihn verübt, beinahe. Auch mit der Knarre hat ihn beinahe erschossen. Bitte? Ja, geht gleich weiter. Schießt sich selber die Öme ab. Andy Warhol hat so gearbeitet, bis zum Attentat war das ein offener Verein und jeder, der in New York ein bisschen komisch. So ruhig, diese Ruhe, sehr angenehm im Rat, da haben wir so ein bisschen Stille. Also jeder, der verrückt war, ist zu Andy Warhol gegangen. Noch ein bisschen Stille. Und das hat er dann aber nicht durchgehalten. Also später gab es dann auch einen Pförtner und so und das Ganze, was man... sie einschalten muss, um sich auf Distanz ein bisschen zu begeben. Also heute wirkt das oft als Arroganz, aber manchmal ist ja auch Selbstschutz. Und er hat die Leute auch ausgesaugt. Wenn man heute so Andy Warhol anschaut, wir haben in unserer Kreisstadt auch eine Andy Warhol, das ist immer sehr oberflächlich, und da wird dann Andy Warhol mit Marilyn Monroe gezeigt, aber dass das ein Vampir war, das wird er nicht, das ist in Vergessenheit geraten. Das muss man aber schon auch dazu erwähnen, sonst ist Andy Warhol reduziert auf irgendwas Hübsches, oder was Andy Warhol ja nicht war, eigentlich. Und der rote Faden, und Solanas war eine Schauspielerin, die sich auch von Andy Warhol Beförderung ihrer Karriere erhofft hat, wollte in einem seiner Filme mitspielen. Er hat seine Karriere 1966, also er ist berühmt geworden 1962. Und 1966 hat er seine Karriere beenden wollen und hat dann eine Ausstellung gemacht mit silbernen Alukissen, mit Helium gefüllt und die dann hochsteigen lassen. So, da waren also silberne Heliumkissen. Kann man noch hinten hören? Könnt ihr mich noch hören? Hinten, okay. Und dann hat er gesagt, das war's jetzt. Aber dann war der Betrieb der Factory, er nennt sein Atelier Fabrik, Factory, weil er fabrikmäßig seine Kunst produziert. Und hat dann gesagt, er musste doch weitermachen, weil die Mitarbeiter müssen ja beschäftigt sein. Und die kam dann also, hat dann ein Andy Warhol-Hass gehabt und dann natürlich auch einen generellen Männerhass. Und der Männerhass hat sie in ein Manifest verpackt, hat eine Gesellschaft gegründet, die gab es, also Gesellschaft zur Vernichtung der Männer. Und Antonia liest jetzt einen Teil davon raus. Vielen Dank, Antonia.
Das Leben in dieser Gesellschaft ist ein einziger Stumpfsinn. Kein Aspekt der Gesellschaft vermag die Frau zu interessieren. Daher bleibt den aufgeklärten, verantwortungsbewussten und sensationsgierigen Frauen nichts anderes übrig, als die Regierung zu stürzen, das Geldsystem abzuschaffen, die umfassende Automation einzuführen und das männliche Geschlecht zu vernichten. Heute ist es technisch möglich, sich ohne Hilfe der Männer oder in diesem Fall Frauen zu reproduzieren und ausschließlich Frauen zu produzieren. Wir müssen sofort damit beginnen. Der Mann ist eine biologische Katastrophe. Das männliche Y-Gen ist ein unvollständiges weibliches X-Gen. Das heißt, es hat eine unvollständige Chromosomstruktur. Mit anderen Worten, der Mann ist eine unvollständige Frau, eine wandelnde Fehlgeburt, die schon im Genstadium verkümmert ist. Mann sein heißt kaputt sein. Männlichkeit ist eine Mangelkrankheit und Männer sind seelische Krüppel. Der Mann ist völlig egozentrisch, in sich selbst eingekerkert und unfähig, sich andere in andere hineinzuversetzen oder sich mit ihnen zu identifizieren, unfähig zu Liebe, Freundschaft, Zuneigung oder Zärtlichkeit. Er ist ein vollkommen isoliertes Einzelwesen, unfähig zu irgendwelchen Beziehungen mit anderen. Seine Reaktionen kommen aus den Eingeweiden, nicht aus dem Gehirn. Seine Intelligenz ist lediglich Werkzeug seiner Triebe und Bedürfnisse. Er ist unfähig zu geistiger Leidenschaft, geistigem Kontakt. Für ihn gibt es nichts außer seinen eigenen physischen Sensationen. Er ist ein halbtoter, reaktionsloser Klotz, unfähig, Freude und Glück zu geben oder zu empfangen. So ist er bestenfalls ein altes Ekel, ein harmloser Tropf. Denn Charme hat nur, wer auf andere einzugehen vermag. Der Mann ist irgendwo im Niemandsland zwischen Mensch und Affe stehen geblieben. Wobei er schlechter dran ist als die Affen, denn im Gegensatz zu diesen verfügt er über ein großes Arsenal von negativen Gefühlen wie Hass, Eifersucht, Verachtung, Ekel, Schuld, Scham und Zweifel. Und was noch schlimmer ist, er ist sich dessen bewusst, was er ist und was nicht. Obwohl er ausschließlich physisch existiert, ist der Mann nicht einmal als Zuchtbulle geeignet. Unterstellen wir wenigstens mechanisches Können, über das nur wenige Männer verfügen, so ist der Mann doch vor allem unfähig, eine lustvolle, sinnliche Nummer zu schieben. Stattdessen wird er von Schuld- und Schamgefühlen, Angst und Unsicherheit aufgefressen, Gefühlen, die tief in der Natur des Mannes verankert sind und die auch die aufgeklärteste Erziehung nur abschwächen kann. Zweitens ist die körperliche Empfindung, die er aufzubringen vermag, gleich null. Und drittens versetzt er sich in seine Partnerin hinein, versetzt sich nicht hinein, sondern ist von der Idee besessen, ob er es richtig schaffen wird, ob er einen erstklassigen Auftritt hinkriegt, ob er seinen Klempnerjob gut hinter sich bringt. Den Mann ein Tier zu nennen, heißt ihm schmeicheln. Er ist eine Maschine, ein Gummipeter auf zwei Beinen. Man behauptet, die Männer würden die Frauen benutzen. Benutzen wofür? Gewiss nicht zum Vergnügen.
Vielen Dank. Das ist ein harter Text und das waren ja tatsächlich die schönen Stellen des Buches. Könnt ihr euch noch ausleihen, ihr habt es auf dem Zimmer. Das ist aber nicht sehr lustig. Die Botschaft ist die, was hat das Jahr 67 alles erfunden? Und gut, Feminismus ist nichts Neues, das gab es schon am Anfang vom 20. Jahrhundert auch. Aber diese radikale Zuspitzung und kunstgeschichtlich kommen dann Bauern und Künstlerinnen wie Wally Expert, die ich vorher erwähnt habe, und Cindy Sherman und Carolee Schneemann. Mitte der 70er geht es los und es ist in der Kunstrezeption sind es gerade die Künstlerinnen, die jetzt gerade groß entdeckt werden, weißt du, in der MeToo-Bewegung und so. Ja, bloß, ich denke dann immer, Frauen können ja das Gleiche sagen. Also viele Männer haben Frauen, also Künstlerinnen auch, sind ja sehr benützt worden und zerstört worden. Und jetzt geht es halt mal ein bisschen andersrum.
Mein grundsätzliches, also die von der Attacke auf die Menschenwürde, ob das jetzt feminin oder maskulin ist, sekundär.
Ja. Ja, nur das. Ja, aber wenn die Auseinandersetzung musste offen, ich nehme zur Kenntnis, dass die Auseinandersetzung, die Geschlechterauseinandersetzung sehr hart geführt worden ist und auch noch nicht, zum Teil noch, wir sind jetzt zivilisierter, diese Töne hört man jetzt gerade nicht mehr so, aber sie wird natürlich immer noch geführt und vielleicht muss sie geführt werden, so sehe ich das. Nächstes. Ich kann leider alles nur anreißen, so ein bisschen, das ist natürlich eine Schwäche, deshalb normales 4 Stunden, dann kann man es ein bisschen tiefer anreißen. Was hat Andy Warhol noch gemacht? Andy Warhol, in Mai ist immer in Cannes, in der Côte d'Azur sind die Filmfestspiele und Andy Warhol hat Anfang des Jahres einen Film gedreht, Chelsea Girls, in dem Chelsea Hotel in New York und auch da war neu, dass er den Film auf 2 Projektionsflächen laufen lässt. Das heißt, du kannst nicht mehr wie im normalen Kino eine Leinwand betrachten, sondern läuft mindestens 2 oder manchmal später sogar mehrere Leinwände. Das heißt, du musst anders den Film ansehen, als du es gewöhnt bist, so linear. Und den wollte dann Cannes vorstellen, aber ist nicht ins Programm aufgenommen worden. Also hat er sich gedacht, naja, dann fährt er von dort aus mal nach Saint-Tropez. Da muss doch ein Mann wohnt dort. Der kann ihm vielleicht helfen. Nächstes. Das ist jetzt nochmal ein kleiner Schritt zurück. In Kanada vermutlich auch die Rolling Stones kennengelernt. Die haben ihr Groupie und spätere Ehegattin von Gitarristen Keith Richards nach Cannes begleitet. Die hat dort mit Volker Schlöndorff einen Film gedreht und der wurde dort vorgestellt. Also waren die Rolling Stones auch in Cannes. Und ich vermute, dass die Rolling Stones und Andy Warhol sich da kennengelernt haben und er später dann 1970 das schöne Album gemacht mit dem Reißverschluss. Also auch ein tolles Kunstwerk, die Schallplatte mit dem Reißverschluss, Sticky Fingers. Nächstes. Genau, Gunter Sachs, zu dem fährt er nach Saint-Tropez und Gunter Sachs hat ein Jahr davor, 1966, sagt man sehr gerne, 66, ein wunderbares Jahr, nicht so wie das Scheißjahr, darüber müssen wir nicht reden. Nächstes besucht er in Saint-Tropez mit seiner schönen Gattin Brigitte Bardot, wohnt er da und die sitzen eines Morgens in der Bar Le Gorille am Strand in Saint-Tropez, am Hafen, kennt vielleicht der eine, gibt es auch heute noch. Und da stößt sie dann der schüchterne Andy Warhol an und sagt, sind Sie Gunter Sachs? Und Gunter Sachs dreht sich um und weiß sofort, Andy Warhol kennt ihn von Bildern, noch nicht live. Und er sagt ihm, Andy Warhol erzählt ihm, warum er in Cannes war und dass der Film nicht gezeigt hat. Und er sagt, Andy Warhol, ob er ihm zeigen würde den Film. Er sagt, Andy Warhol, natürlich, klar, nächstes Bild. Dann sagen wir, fahren abends rüber nach Saint-Tropez mit der Motorjacht. Also ist Andy Warhol vielleicht. Ich weiß nicht, ob die zusammen rübergefahren sind oder die schöne Brigitte Bardot und Gunter Sachs mit dem Segelboot. Wahrscheinlich nicht. Fahren zum Hotel von Andy Warhol. Nächstes, noch weil es so schön war, nochmal okay, das ist jetzt von Brigitte Bardot und Gunter Sachs gibt's vor allem Segelboot und Flugjetbilder. So haben die gelebt. Gunter Sachs hatte sein Geld, ein bisschen Grundstück von einer Kugellagerfabrik in Schweinfurt, aber dann hat er selber auch sehr viel Geld als Fotograf verdient und als Ideengeber und so. Und er hat dann den Film gesehen im Hotelzimmer von Andy Warhol und sagt, das war für mich ein Schlüsselerlebnis, sagt Gunter Sachs, nämlich, er hat erwartet, Andy Warhol projiziert ihm das auf eine weiße Leinwand, aber jetzt einfach auf die Blümchen-Tapete vom Hotelzimmer projiziert. Er sagt, ein erhellender Moment. Ja, alles ein bisschen anders. Hier sieht man ihn, das ist das einzige Foto, das nicht von 1967 ist, 1969 mit seiner schwedischen Gattin Mirja, mit der er dann bis zu seinem Tod verheiratet war. Er hat sehr viel für Andy Warhol getan. Deshalb Gunter Sachs, für meine Eltern war das ein Luftikus und so. Aber Gunter Sachs hat für die Kunst, die moderne Kunst in Deutschland viel getan. Er hat eine Privatgalerie in Hamburg gehabt in den 70er Jahren und hat dort zum ersten Mal Andy Warhol in großem Stil gezeigt. Er hat sich so geniert bei dieser Ausstellung 71 oder 72 in Hamburg, wo man hier sehen kann, dass er halt die Ausstellung selber aufgekauft hat. Er hat nichts verkauft und dann hat er ein Drittel der Bilder selber gekauft. Die hat er, nach seinem Tod sind die versteigert worden. Da war zum Beispiel das Superman-Bild von Andy Warhol dabei, also von 1961, wo dann so Puff dabei ist. Das hat allein das Bild hat 20 Millionen gekostet. Also es lohnt sich schon zu kaufen. Ja. Und dann hat er, danke, dann hat er natürlich 67 im September in München in der Stuck-Villa sein Museum moderner Kunst Munich. Das ist aus einer französischen Kunstzeitschrift, also das Museum of Modern Art, es ist Englisch, Museum of Modern Art Munich, gegründet. Hier das, die Anzeige aus einer Zeitung. Nächstes, da sieht man ihn bei der Öffnung. Wieder Gunter Sachs und diese Frau neben ihm. Nächstes. Und hat er noch als eingeladenen französischen Künstler César. Der macht hier gerade in dem Eimer PU-Schaum an und gießt es dann auf den Boden. So ein riesengroßer PU-Schaumfladen von César. So ein Werk aus der Werkgruppe dieser Extensions heißt die, glaube ich. Tolles Ding. Ja, so geht es weiter. So Leute wie Gunter Sachs. Der hat's drauf. Nächstes. Da sieht man nochmal mit seiner Sammlung da in München. Nächstes. Ah ja, und dann Stichwort. Ich habe oben hin schon Partys, damit ich weiß, um was es geht. Da gab es einen deutschen Verleger, Rochus Kowalek. Der hat hier eine Edition rausgegeben, quadratisches Ding, so groß, mit 50 Blättern von renommierten, damals angesagten Künstlern. Und dann im Vorwort von dem Ding schreibt er, muss man vorlesen, der Besitzer dieser und anderer Ausgaben der Edition Ed kann in selbstgewählten Zeitabständen Ausstellungen seiner Wahl veranstalten. Zu diesem Zweck entfernt er den Schutzumschlag, das ist so eine Kassette, nimmt die Blätter seiner Wahl, befestigt sie an der Wand auch mittels Wechselrahmen und gibt eine Party. Das kann beliebig wiederholt werden. 2 Wochen später werden seine Freunde und Bekannte gleichfalls ihre Ausstellungsideen realisieren und Partys geben. Danach werden Hausbesitzer und Hauptmieter, Nachbar und Untermieter das Gleiche tun. In einer Stadt mit 300.000 Einwohnern zum Beispiel werden in einem Monat ca. 6.000 Ausstellungen aktueller Kunst stattfinden. Und 60.000, Entschuldigung. Und 60.000 Partys. In kleineren Städten wird es etwas stiller sein. Das war 1967. Ja. Also so kann Kunst auch, das Spielerische, ja, dieses Spielerische, das ist irgendwie gerade ein bisschen weg da, gell, zu kommerzialisiert worden, sehr spielerisch. Nächstes, das sind dann 3 Blätter von Peter Röhr, ein Blatt aus dieser Kassette, also quadratisch. Gibt es immer noch erschwinglich, kann man sich immer noch für etwa 600 Euro das ganze Ding kaufen und könnte dann Partys machen. Außer mit Partys, überlegt es euch mal. Aber es gibt nicht mehr viele. Nächstes. Wer ist das hier? Wer hat das gemacht? Und kommt nochmal. Nächstes. Wer hat das gemacht? Von wem ist das? Wer hat das gemacht? Nee. Wer hatte diese in der so Vorhänge gemalt und so fotorealistische Vorhänge und so Blattecken? Einfach eine. Bitte? Nee, ein Maler. Wer hat es gesagt? Wer hat Gerd Richter gesagt? Das ist der höchst dotierte deutsche Künstler. Der lebt noch, der ist jetzt 86 und seine Bilder kosten jetzt mittlerweile die Ölbilder 40 Millionen aufwärts. Nächstes. Einladungskarten, kurz mal Thema Einladungskarte. Das ist eine von Dieter Hacker. Auch natürlich, gleiches Jahr. Und die Einladungskarte ist beweglich. Ja, so eine kinetische Karte. Die Kreise bewegen sich. Die kannst du dir so zuordnen. Also auch die Karten, überlegt euch was für die nächste Karte. Nächste. Stefan Wewerka. Auch hier, guckt euch mal diese geile Karte an. Mit Perforation und sein Gesicht einfach so verschoben als Perforationsstreifen. Da müssen wir uns ein bisschen anstrengen, bis wir da wieder auf das Niveau rankommen, oder? Nächstes. Ah, und dann das kulminiert alles. Die allererste Kunstmesse, die Mutter aller Kunstmessen, war die in Köln im September, auch im September im Gürzenich. Also das, was heute die, unsere Messen, zu denen wir gehen, ist eine säkularisierte Messe, weil jede Kleinstadt mittlerweile eine hat, Dornbirn sogar und Karlsruhe. Und die erste war in Köln, in Gürzenich, nächstes Foto. Das ist eine Veranstaltungshalle, das sind, glaube ich, heute die großen Fasnetzveranstaltungen, sind, glaube ich, auch in Gürzenich. Die Kölner, oder? Köln? Das ist witzig, gibt es die Orgel auch noch? Ist die noch in Gürzenich, die Orgel? Damals war in dem Raum die Orgel und haben sie halt eine Stellwand davor gemacht. Und dann da, es waren 17 Galeristen, das war noch nicht so groß natürlich, war ganz klein. Und die haben es nur deshalb gemacht, weil sie gesagt haben, in eine Galerie zeitgenössischer Kunst ist damals kein Mensch gegangen, es hat kein Schwein interessiert. Ich weiß auch noch, ich war mal mit meiner Mutter im Kunstverein in Stuttgart 1971 zur Odo-Dix-Ausstellung. Da war keiner Mensch außer meiner Mutter und mir. Und ich dachte, Kunst ist sowas für Bild. Ich habe heute noch manchmal den Flash. Ich kann euch gut verstehen, wie eine zeitgenössische Kunst hasst. Das Ressentiment kann ich gut nachvollziehen, weil ich selber so erlebt habe. Ja, da geht man rein und sagt, was soll die Scheiße? Ja, ist doch so. Geht vielen so, geht sehr vielen Leuten so. Und das Gefühl kriege ich dann auch immer. Und die Galeristen haben gesagt, kommt niemand. Also war es praktisch eine Verzweiflungsaktion, mal sich zusammenzutun zu der Messe. Und ihr wisst ja selber, wie Messe sich weiterentwickelt hat. Der Vorwurf damals war, die hehre Kunst darf man doch nicht verkaufen wie im Supermarkt Lebensmittel. Denn die haben dann auch Editionen gemacht. Ich habe ja gerade eine Edition gezeigt. Also was billig ist, was jeder kaufen kann. Vorteil fürs Publikum, billig Kunst kaufen. Vorteil von Künstler, er verkauft überhaupt was. Nächstes, da sieht man halt der Zwirner rechts und der Heinz Stünke, zwei der Galeristen, die das gegründet haben, im Gürzenich. Nächstes. Ah ja, jetzt müssen wir einen Sprung nach Berlin machen, natürlich mein geliebter Fritz Teufel, Kommune 1, nächstes. Die sieht man, die haben natürlich auch ein sehr großes Programm, das uns hier erschrecken muss. Die sagten, einer der Gründe, dass die Kernzelle der Gesellschaft, die sie ablehnen, und allen gesellschaftlichen Übels, ist die Kleinfamilie und das Privateigentum. Also muss man es abschaffen. Aber da gibt es ja schon viele Versuche. Kommunen gibt es ja schon aus einem Altertum und so. Und dann irgendwann haben sie gesagt, jetzt müssen wir aber statt diskutieren, das wirklich auch machen. Dann haben sie sich am 1. Januar 1967 eine gemeinsame Wohnung gemacht und gesagt, so, jetzt wird das Experiment gestartet. Ging auch 2 Jahre vergleichsweise gut oder anderthalb. Und hier haben sie auch gesagt, ja, wir müssen dann auch diese nächtelang quälende Diskussion, das war natürlich immer so eine Selbstzerfleischungsdiskussion, sich selber, denn da die neue Gesellschaft erfordert ja neuen Menschen, der neue Mensch muss sich erstmal analysieren und so. Und dann haben sie aber irgendwann gemerkt, wir müssen eine Aktion machen, die uns dann auch zusammenhält. Und haben dann auf Anfang April kam der amerikanische Vizepräsident Humphrey nach Berlin. Und da haben sie gesagt, die Amerikaner bewerfen die Vietnamesen mit Napalm, also bewerfen wir den Humphrey auch mit was. Und zwar mit Puddingpulver und mit Rauchkerzen und so. Und haben dann im Wald geübt und sind, dass es auch funktioniert, ja, und so. Da war ja auch ein riesen Sicherheitsapparat schon dabei und sie wussten, es muss dann irgendwie klappen und soll kein Blutbad geben, dass die Polizei das falsch versteht und so. Während sie geübt haben, sind sie verhaftet worden. Klammer auf, später, heute wissen wir, nachdem die Archive auf sind, die haben in der Wohnung des Schriftstellers Uwe Jonsson gewohnt. Und Uwe Jonsson war mit einer tschechischen Schriftstellerin verheiratet. Und die Wohnung war verwandt vom CIA. Und deshalb haben die rausgekriegt, dass die ein Attentat planen, dass es mit Puddingpulver ist, wussten die nicht. Und das sind dann 2 Tage in U-Haft gewesen und dann freigelassen worden. Und das ist das Foto wieder zurück, eins zurück bitte. Die erste Pressekonferenz, durch die dann Kommune 1 auch sofort berühmt geworden ist. Das war die Horrorkommune. Mit Fritz Teufel, oben der Dieter Kunzelmann, die Dagmar Seehuber, Dorothea Ritter, Ulrich Enzensberger, der Bruder des Schriftstellers, des Berühmten. Und dann, das ist, glaube ich, Joachim Haarmeister. Alle haben mittlerweile ihre Autobiografie geschrieben, Fritz Teufel natürlich nicht. Also mein Hagios, mein großer Heiliger ist Fritz Teufel, weil nach meinen Recherchen hat er in Deutschland die Spaßgesellschaft im Alleingang. gegründet oder eingeführt. Ich weiß, Spaßgesellschaft, hier haben wir ja auch viele Bücher schon drüber, Peter Hane und so, weiß ich alles. Er hat als Beruf angegeben bei den zahlreichen Prozessen, die er ab 67 geführt hat, als Beruf Spaßguerillero. Ja, also die Spaßgesellschaft, und das war aus meiner Sicht damals ein historisch wichtiger Schritt. Später, spätestens 1983 mit der Einführung des Privatfernsehens das große Blabla losging, hat er sich zurückgezogen, gar nichts mehr gesagt. Also das ist meine persönliche Hagiographie für Fritz Teufel. Und hier, da wird er gerade wieder aus U-Haft freigelassen, er hatte zwei Prozesse. Ein weil er bei der Schah, vorher war er mal der Schah von Persien, der war am Anfang Juni in Berlin in der Deutschen Oper, wo Andreas Gockel den Ton macht. Andreas Gockel, der hier auf der Rattagung den hervorragenden Ton und Licht macht, der arbeitet in der Deutschen Oper. Und dort war 1967 der Schah abends mal eingeladen und draußen gab es die berühmte Demonstration, wo im Verlauf dann der Benno Ohnesorg erschossen wurde. Da habe ich jetzt kein Foto, aber das kennt ihr alle. Ja, der Beginn praktisch der Studentenrevolte Benno Ohnesorg, ein Student, der zufällig, der schon bei der Demo dabei war und dann ein bisschen von der Deutschen Oper nach hinten geflohen ist in so einen Innenhof, den es heute noch gibt, und da erschossen wurde. Und als der dann nach Hannover transportierte, am 4. Juni, da war dann, sagt man nicht, die Studentenrevolte nach Westdeutschland transportiert worden, da ging es dann richtig los. Nächstes. Ein Spiegeltitel mit Rudi Dutschke, den haben wir nicht erwähnt. Rudi Dutschke, den kennt ihr alle, der ist 1908, in dem einen Jahr bei Aubener erschossen worden. Also 68 war voller Morde. In Deutschland Rudi Dutschke, 4 Minuten, muss Schluss, also gut, Schluss. Gut. Ich kann jederzeit stoppen. 5 Minuten. Ja, machen wir mal noch weiter einfach. Ah ja, und dann sofort, interessant, die Kommune 1 hat gesagt zu Journalisten, die müssen ja auch Geld verdienen, erst blechen, dann sprechen, war die Devise. Wenn du als Journalist, und die sind ja überlaufen worden von Groupies und von Journalisten natürlich auch, stand ein Schild in der Kommune, die sind dann umgezogen gewesen, nicht mehr Wohnung Uwe Jonsson, sondern am Stuttgarter Platz, da stand ein Schild, erst blechen, dann sprechen. Also die haben es kommerzialisiert und die Priel, also das ist die Rückseite von einer Brigitte oder Bunte, weiß ich gerade nicht mehr aus dem Jahr, und das ist eine Werbung von Priel, die haben sogar Revolution in Rosé. Das Priel, das ist Spülmittel. Priel, das Spülmittel, die Revolution in Rosé. Also auch die Revolution ist sofort kommerzialisiert worden. Können wir eine Stunde lang reden. Auch Che Guevara, ja, Oktober 67, der erste Popstar, sofort kommerzialisiert worden, das berühmte Foto. Das wäre ein anderes Mal. Nächstes. Dann wieder freigelassen im November, dann der berühmte Satz vor Gericht, wenn es der Wahrheitsfindung dient, der auf seinem Grabstein draufsteht, der Richter sagt zu ihm, erheben Sie sich, und dann sagt der Fritz Teufel, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Da gibt's auch die ganzen Prozesse sind auch zu einem Buch, die Prozesse, was das heißt, das Buch, der Buchtitel heißt Klau mich, stehle mich. Nächstes. Ah, da hat er seine Brille, er hatte anfangs noch eine Nickelbrille, habt ihr vorher gesehen, und jetzt hat er die Brille von einem anderen Herrn übernommen, der hat 66 schon diese Brille, wer ist das? Ah, das wissen alle, dann das Rest von der Schokolade. Nickelbrille. Ein paar brauche ich noch für den Preis. Nächstes. Ja, also Sgt. Pepper, dieses Wahnsinnsalbum, also das Musikalbum wird neu erfunden. Die sind 4-5 Monate im Studio, das gab es noch nie. Nächstes Bild, hier das Orchester. Die Beatles, ich habe mal recherchiert, Beatles sind auch eine reine Männerveranstaltung. Es gibt eine einzige Frau, die in dem Beatles-Universum mal eine Rolle gespielt hat, auf dem Album Sgt. Pepper. Bei dem Lied She's Leaving Home, da kommt eine Harfe und die Harfenistin ist eine Frau. Die einzige Frau, die im Beatles-Universum, so ist es halt. Ja, tut mir leid, aber so ist es halt. Nächstes, da ist die Party zur Launching of the Album im Haus von Brian Epstein, ihrem Manager, der da noch gelebt hat, der einen Monat später gestorben ist. Nächstes. Und das Album, das Hammeralbum, ich wollte jetzt eigentlich die Musik einspielen, aber im Blick auf die Zeit, macht ihr es bitte zu Hause und zwar voll aufdrehen. Ah, ihr wollt's hören. Also machen wir nochmal eins zurück, nächstes und dann am Schluss noch Sgt. Pepper, aber volle Kanne. Da müsst ihr euch die Ohren zuhalten, die es nicht so laut mögen, Ohren zuhalten. Nochmal, jetzt kommt Monterey, ja, der größte Gitarrist, der kam nach London, nach USA, der kam aus USA nach London durch einen Bassist der Animals. Der hat ihn in USA gehört und hat gesagt, ich glaube, dass der gut ist. In USA war der immer nur Begleitmusiker. Und in London hat er ein Lied komponiert, Hey Joe, und ist sofort Nummer 1 in der Hitparade geworden. Und er hat ein Konzert gegeben dann auch sofort in Clubs jeden Abend, und da hat ihn Eric Clapton gehört, ein anderer Gitarrist, den ihr wahrscheinlich kennt. Und der hat gesagt, der war dann total genervt am Abend rausgegangen und hat gesagt, weil Jimi Hendrix hat mir immer gedacht, es sind zwei Gitarristen, die spielen. Einer, der die Akkorde spielt, und einer, der die Melodie spielt, weil Jimi ja beides gespielt hat. Also der wahnsinnig. Und da ist er dann der innerste Durchbruch Monterey, das allererste Popfestival in Monterey, wo dann die, guckt euch auf YouTube an. Nächstes. Naja, die Beatles hätten es auch organisieren sollen, das erste Popkonzert, die Blumenkinder, aber die hatten keine Zeit, weil, vielleicht auf dem nächsten sieht man warum. Da ist ein Poster, wieder eins der Poster. Wenn er da rauskriegt, wenn es nachher jemand sehen will als Datei und da rauskriegt, was da steht, kann es jemand lesen, was in der ersten Zeit. Wer kann da Schrift erkennen? Ah, doch, sehr viele. Ihr seid Künstler, weil ich zeige das manchmal. Und das, meistens kann es von 40 Leuten zwei lesen. Und hier sind es mindestens drittlich lesen konnte. Du zum Beispiel. Wahnsinn. Nächstes. Ah ja, genau. Hier die Beatles. Das war die allererste Live-Übertragung worldwide. Also das haben 400 Millionen Leute gesehen, wie sie vorhin die Final Version von All You Need Is Love einspielen. In Deutschland konnten wir das nur schwarz-weiß sehen. Aber wenn man die Kleider sieht, weiß man genau, man muss es eigentlich in Farbe sehen. Genau, genau. Und warum konnten wir es nur schwarz-weiß sehen? Müssen wir jetzt auch anhören, Hausaufgabe, also Sgt. Pepper, und zwar volle Kanne Mono. Die Beatles haben gesagt, Sgt. Pepper, sollen wir Mono hören. Fragt Sgt. Pepper ist ja hier auf der Rattagung, ihr könnt ihn fragen. Er ist Martin mit Vornamen. Nächstes, weil nämlich Farbfernsehen erst am 25. August 67 eingeführt worden ist, durch den berühmten Knopfdruck von Willy Brandt. Zeitversetzt. Ja. Er hat auf den Knopf gedrückt, nach 2 Sekunden war das beim Fernsehen dann umgeschaltet auf Farbfernsehen. War ein bisschen Zeit. Ja, und nächstes. Briefmarke. Ah ja, zack, zack, jetzt machen wir noch Sekundendings. Die erste Bankomat. Nächstes. Der erste deutsche Bankomat in Tübingen, ein Jahr später. Der erste Taschenrechner, März 67. Mit Ausdruck auf Streifen. Nächstes. Dann die erste Informatikstudentin in München. Guckt euch die Kleider an. Twiggy. Also nee, stimmt nicht. Es ist Twiggy, das stimmt, aber nicht Informatik. Aber die erste Vorlesung in Informatik, natürlich auch 67. In München an der TU. Friedrich Karl Bauer. Auf dem nächsten sieht man ihn, auf dem nächsten Foto. Da, das ist Friedrich Karl Bauer, der macht in der TU München die erste Informatikvorlesung. Jeff Raskin. Jetzt gehen wir nochmal kurz nach San. Interessant noch, und dann mache ich Schluss. Ja. Die Counterculture, die Gegenkultur von San Francisco. Deshalb 4 Stunden. Als letztes, die Gegenkultur, Counterculture, geht so nahtlos in die Cyberculture über. In San Francisco und Palo Alto, also im Silicon Valley. Jeff Raskin, der hat den Begriff Macintosh erfunden, weil sein Lieblingsapfelsorte der Macintosh war, also der Rechner von Apple Macintosh. Der hat 1967 seine Doktorarbeit geschrieben über Interface Design, also die Schnittstelle, Drag and Drop, also eine Datei aufnehmen. Das ist eine Erfindung von Jeff Raskin und das ist 67 schon. Also 67, alles, was wir heute haben, ist alles von 1967.